Heute ist ein Festtag, leider ein oft vergessener kirchlicher Festtag. Wir feiern heute das Dreieinigkeitsfest. Und ich will diesen Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So spricht der Herr: Ihr werdet erfahren, dass ich der Herr bin, an welchem nicht zu Schanden werden, die auf mich harren. Wir freuen uns an diesem herrlichen Sonnentag und wollen miteinander das Lied singen von der güldenen Sonne 346. Zuerst die ersten beiden Verse und dann die Verse 7, 8 und 9. 346. Wir wollen beten. Du bist ein lebendiger Gott und wir wollen dich anbeten und dir danken, dass du vor uns deine ganze Vatergüte geoffenbart hast, dass wir auch an diesem Morgen deine Wunder sehen in den Werken deiner Schöpfung und dass du uns mit einer Überfülle von allen Gütern beschenkst, dass du uns den Frieden erhalten hast bis heute. Aber noch viel mehr wollen wir dir für deine Liebe danken, die du sichtbar gemacht hast in deinem Sohn Jesus Christus. Und wir danken dir, dass er uns geliebt hat bis zum Tode am Kreuz. Nun gib doch, dass alle das heute erfahren und erkennen, dass wir alle bewegt werden und dass dein guter Heiliger Geist uns verändern und neu schaffen kann, dass er unser Wesen dir gleichgestaltet und uns verwandelt in dein Wesen hinein. Herr, wir wollen hören, was du uns heute zu sagen hast. Und wir wollen dir jetzt in der Stille alles sagen, was uns bewegt. Wir beten in der Stille. Dafür danken wir dir, dass du uns so nahe kommst und hörst, was wir dir sagen. Amen. Wir hören die Posaunen. Lese aus Jesaja 45 von Vers 18 bis Vers 25. Israel war immer nur ein kleines Volk auf dieser Erde. Aber es hatte die Verheißung Gottes. Und das mitten in einer Welt der Religionen wo die vielfältigsten Vorstellungen über Gott verbreitet wurden, wo die Philosophen ihre Gedankengebilde entfaltet haben. Und gerade dann, als Israel zerstreut war in die Gefangenschaft nach Babel, in ein fernes Land, da spricht Gott zu seinem Volk, denn so spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat. Er ist Gott, der die Erde bereitet und gemacht hat. Er hat sie gegründet, er hat sie nicht geschaffen, dass sie leer sein soll, sondern sie bereitet, dass man auf ihr wohnen solle. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Ich habe nicht im Verborgenen geredet an einem finstern Ort der Erde. Ich habe nicht zu den Söhnen Jakobs gesagt, sucht mich vergeblich. Denn ich bin der Herr, der von Gerechtigkeit redet und verkündigt, was recht ist. Versammelt euch und kommt miteinander herzu, ihr Entronnenen der Heiden. Keine Erkenntnis haben, die sich abschleppen mit den Klötzen ihrer Götzen und zu einem Gott flehen, der nicht helfen kann. Tut es kund, bringt es vor, beratet miteinander. Wer hat dies hören lassen von alters her und vor Zeiten verkündigt? Hab ich's nicht getan, der Herr? Es ist sonst kein Gott außer mir, ein gerechter Gott und Heiland, und es ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden. Denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ich habe bei mir selbst geschworen, und Gerechtigkeit ist ausgegangen aus meinem Munde, ein Wort, bei dem es bleiben soll. Mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Aber alle, die ihm widerstehen, werden zu ihm kommen und beschämt werden. Im Herrn wird gerecht werden Israels ganzes Geschlecht und wird sich seiner rühmen. Nun wollen wir miteinander ein Loblied singen, 485. Ich lade Sie ein, fröhlich mit einzustimmen. Wie groß ist des allmächtigen Güte? Die Verse 1 und 2 und dann 4 und 5.
Thank you.
Ich habe heute für diesen Gottesdienst nur ein Wort ausgesucht. Einen Satz. Es nimmt noch einmal auf, was wir eben gesungen haben, dass ich Gott nicht vergessen soll, so wie man einen unangenehmen Termin vergisst. Ach, völlig durch die Lappen gegangen. Wir, die wir uns heute Morgen zum Gottesdienst versammeln, wollen ihn ganz neu finden und suchen an diesem Tag. Und ich nehme ein Wort aus dieser Schriftlesung von Jesaja 45, jenen Vers 22. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Wenn ich immer wieder in den zurückliegenden Tagen Gespräche geführt habe, ist mir aufgefallen, wie viele Menschen heute mutlos sind. Ganz ähnlich, wenn man die Zeitung aufschlägt, das springt einen heute direkt an, wie das eine Klage ist. Eigentlich jeder jammert und sagt, was ist das bloß, unsere Gesellschaft, die ist irgendwo morsch und verkehrt und dann geht's weiter. Und die Politik, die ist auch nicht mehr in Ordnung und die ist auch verkehrt und falsch. Und dann geht das weiter über die Kirchen und über die Kunst und über die Wissenschaft und eigentlich, was man angreift. Die Jugend, auch die Jugend ist in einer ganz tiefen Krise. Sie können jedes Thema anschneiden, die Wirtschaft, die Technik versklavt uns, die Technik macht uns kaputt. Was Sie auch nehmen, alles wird uns zum Feind, zur Gefahr, zur Bedrohung. Zur gleichen Zeit hört man ganz andere Stimmen, wenn Sie sich ein bisschen umhorchen oder wenn Sie quer durch die Zeitung lesen, da hört man auch in den letzten Tagen immer wieder, also ich kann über mich selber bestimmen. Ein maßloses Selbstvertrauen. Ich weiß, was richtig ist. Ich weiß, was gut ist. Ich möchte, dass niemand über mein Leben verfügen kann. Nach außen eine tiefe Skepsis, abgrundtiefes Misstrauen zu sich selber. Ein unüberwindliches, maßloses Selbstvertrauen. Ich kann selber wissen, was ich tun muss, was ich machen muss. So reden schon die kleinen Jungen auf der Straße. Und wenn wir dann die Bibel aufschlagen, dann hören wir nochmal eine ganz andere Stimme. Da wird uns auf einmal gesagt, in dem riesigen Universum, das Gott geschaffen hat, gibt es eigentlich nur eine Stelle, das ist die allerschwächste und die am meisten gefährdetste Stelle und das ist die schwierigste Stelle, wo des Menschen Herz ist, wo des Menschen Herz schlägt. Des Menschen Herz ist böse von Jugend auf. Warum redet man darüber heute nicht mehr? Dass wohl die ganze Krise unserer Tage, wo Sie sie auch sehen, davon herkommt. Und wenn wir ehrlich sind, dann erkennen wir auch um uns her, dass dieses maßlose Selbstvertrauen und diese große Selbstüberschätzung einhergeht mit einer Fülle ungelöster Fragen und Probleme. Wir werden ja oft mit unserem eigenen Leben nicht mehr fertig. Da sind so viele Schwierigkeiten, die sich auftun. Wir haben niemanden, der uns raten kann in den Ehenöten, in den menschlichen Schwierigkeiten, in den Finanznöten, in den wirtschaftlichen Nöten, in den Konflikten, im Zusammenleben der Menschen. Und da wird alles so kompliziert, dass manche sagen, ich habe gar keinen Mut mehr zum Leben. Hat die Bibel doch recht. Dass mein Menschenherz das größte Problem in diesem Universum ist, das Menschenherz, das jede Orientierung verloren hat, das eben nicht mehr weiß, was richtig ist Und dass von dort her, aus dieser Mitte, all die anderen Krisen immer wieder kommen. Wir wollen das heute nicht zum Fenster hinaus predigen, sondern uns selber wieder sagen. Ein ungarischer Philosoph, der hat es wie die Philosophen machen, der hat ein kompliziertes Wort dafür gefunden. Er hat gesagt, der moderne Mensch lebt in einer transzendentalen Obdachlosigkeit. Das heißt, in allen Bereichen seines Lebens ist er heimatlos. Er ist allein. Er weiß nicht mehr, was gut und richtig ist. Er hat auch niemand, wo er Schutz finden kann, wo er sich bergen könnte mit seinen Ängsten und Gefahren. Und wenn ich heute dieses Wort predige, dann meine ich, dass das ein Wort ist, das heute unsere Generation angeht. So spricht der Herr. Wendet euch zu mir, aller Weltenden. So werdet ihr gerettet werden. Seine Frage auf Tod und Leben. Darin entscheidet sich, ob wir glücklich werden oder ob Leben scheitern, ob wir den lebendigen Gott finden. Ich möchte jetzt zuerst darüber reden. Nur in seinen Händen finden wir Frieden. Nur in den Händen Gottes finden wir Frieden. Früher, dort zur Zeit, als Jesaja, der Prophet, im Namen Gottes redete, da war es üblich, dass die Steinmetzen sich hingesetzt haben, aus einem Stück Stein ihre Götzenbilder gemeißelt haben, dass die Holzschnitzer ein Gottesbild gemacht haben. Heute lächeln wir überheblich über die, dabei waren die gar nicht so dumm und so primitiv, dass sie gemeint hätten, als ob man Gott hier einfangen könnte. Sie wollten ja nur ein Symbol geben, eine Darstellung der Macht Gottes. Bis heute ist das eigentlich ähnlich geblieben, nur benutzen wir nicht mehr das Schnitzmesser und nicht mehr den Meißel und den Hammer dazu, sondern wir benutzen unseren Kopf. Das ist das Werkzeug des Menschen von heute. Mit unserem Kopf, da machen wir unsere Gottesbilder und da stellen wir uns das vor, wie wohl Gott ist. Wenn ich die Bilder so betrachte, da werden so Worte gesagt, dass Gott das höchste Wesen ist, dass er der Allmächtige ist. Die Tiefe des Daseins und des So-Seins und mit welchen philosophischen Worten wir auch das Geheimnis Gottes umschreiben, sind alles Blabla-Wörter, die nichts aussagen für unsere Lebenswirklichkeit. Das sind kalte Begriffe, so wie man eine Algebra-Formel benutzt. Und darum ist es so groß, wenn Gott an diesem Morgen jetzt uns das zuruft. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Was heißt denn das? Ich bin der Herr. Sagt er uns, nicht die Sternbilder bestimmen ihr Lebensschicksal. Ihr Leben ist überhaupt nicht vorprogrammiert. Es gibt auch nicht ein Schicksal, das über ihnen waltet, sondern es gibt allein den ewigen, lebendigen Gott, der über ihr Leben wacht und der sie führen will. Und an jedem Tag ihres Lebens oder in der Stille der Nacht können sie diesen Herrn finden, der Chef ist, der regiert, der bestimmt, den sie anrufen dürfen. Dem dürfen sie ihre Not sagen, der will hören, was sie bewegt. Er ist Herr. Und da wird plötzlich etwas lebendig. Von einer persönlichen, personalen Beziehung mit dem lebendigen Gott, die ich suchen darf. Hat noch eine ganz praktische Bedeutung, wenn ich es so ganz simpel einmal erklären darf. Er ist der Herr, der mich geschaffen hat. Ich bin nicht bloß das Zufallsprodukt meiner Vorfahren, die Ansammlung von Genen. Und wenn ich in den Spiegel schaue und sage, wie komisch sehe ich eigentlich aus, und wer bin ich eigentlich? So hat mich Gott gewollt. Mit meinen Gaben und mit meinen Schwächen hat mich Gott geschaffen. Haben Sie das schon mal so akzeptiert und angenommen und sagen, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Und selbst wenn Sie an diesem Tag mit Krankheiten ringen und kämpfen, können Sie doch sagen, bis heute hast du mich herrlich hindurchgetragen. Jeder Atemzug ist ein Beweis deiner Macht und deiner Kraft. Du hast mich gemacht, wunderbar geplant und geschaffen. Und du kennst mich. Du kennst mich besser, als mein Arzt mich durchschauen kann. Selbst wenn er mich durchleuchtet, du verstehst sogar meine Gedanken von ferne. Und obwohl ich mir selber oft ein Rätsel bin, du, Gott, verstehst mich. Es gibt keinen Gott außer dir, der Gott, der mich kennt, der Herr ist, der mich kennt, der alles von ferne weiß. Meine Fehler, meine Ohnmacht, meine Schwächen, meine Freuden, meine Wünsche, das Dunkle, das ich verdrängen will, das Unreine, das Verkehrte, du kennst mich. Und dieser Gott will mich umgestalten, neu machen, verändern. Er will mich in sein Bild hineingestalten. Er begnügt sich nicht, dass wir so sind, wie wir sind. Er will uns noch viel schöner machen. Er will unser ganzes Leben mit seiner Harmonie durchwirken. Und dann hat es noch eine Bedeutung. Allein in seinen Händen, in Gottes Händen, finden wir Frieden. Wenn ich vor Gott stehe, dann weiß ich auf einmal, dass auch die Mächte und Gewalten, die mich bedrohen, in Gott ihre Begrenzung haben. Wenn sie eine Krankheit haben, kann sie nur so weit vordringen, als Gott das erlaubt und zulässt. Wir wissen oft nicht, was Gottes Wille ist, aber ist es nicht tröstlich zu wissen, dass alles im Willen Gottes begrenzt ist, auch die Todesmacht, auch das Schwere, das geschieht. Und wenn sich oft mein Herz zusammenkrampft in der Angst, was kommt denn auf mich zu? Da kann ich im Frieden ganz getrost sagen, Herr, du weißt jetzt alles. Und du machst, dass das alles mir zum Besten dienen muss. Und ich will bloß noch auf dich schauen, nicht mehr auf die Gefahr, die mich bedroht, nicht auf diesen bösen Menschen, der so übel redet. Ich will auf dich schauen, weil du alle Macht und alle Gewalt hast im Himmel und auf Erden. Und wenn alles auch vergeht in dieser Welt, es wackelt alles und es ist alles unsicher. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. So spricht der Herr, ich darf mich bergen in der Gegenwart des lebendigen Gottes, der mich geschaffen hat, der alle Macht hat, der heute auch das kennt, was mich ängstet und mir Furcht einjagt. Und ich darf mich bergen in seiner Gegenwart und ich weiß, das wird alles überdauern, seine Gnade, die mich hält, in der ich geborgen sein darf. Und da kann mir nichts mehr geschehen, wenn dieser Gott mich hält und bei mir ist. Nein, wir glauben nicht an den Fortschritt der modernen Welt. Das glauben wir nicht mehr und haben es hoffentlich nie geglaubt. Wir glauben auch nicht an das Gute im Menschen. Wir erleben ja auf Schritt und Tritt viel Böses, sogar in unserem eigenen Herzen. Es wird keiner unter uns sein, der das nicht alle halbe Stunde an sich selber erleben kann, wie bös unser Herz ist. Und da brauchen wir uns gar nicht verwundern, sondern das ist groß, dass Gott trotz aller Boshaftigkeit der Menschen sein Reich baut und dass er sich nicht aufhalten lässt von allen Hindernissen und Schwierigkeiten, dass durch diese Weltgeschichte sich nur eine verheißungsvolle Spur zieht, da wo Gott sein Reich baut und seine Gemeinde sammelt. Er ist Gott und sonst keiner mehr. Manchmal meine ich, wir müssen das erst wieder ganz neu lernen, was es heißt, an den lebendigen Gott zu glauben, ihn anzubeten, ihm unsere Lieder zu singen. Die Bibel hat das ja auf großartige Weise beschrieben, wie das nicht bloß eine moderne Zeiterscheinung war, dass die Menschen ihre eigenen Möglichkeiten überschätzen. Der Mensch des 20. Jahrhunderts meint ja, noch nie sei einer so blitzgescheit gewesen wie wir heute. Und wir hätten allein die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und das erzählt die Bibel von dem König Nebukadnezar. Es war ein großer, mächtiger König. Der hat ein gewaltiges Weltreich geschaffen. Demgegenüber ist tatsächlich unsere Staatskunst in unseren Tagen nur noch ein lächerliches Zwergengebilde.
Und dieser Nebukadnezar ergeht sich eines Tages auf dem Dach seines Königspalastes. Die Archäologen rühmen ja noch, was das für große Bauwerke waren, die zu den Weltwundern damals gehörten. Und der Nebukadnezar sagt, das alles habe ich geschaffen. Und da zieht Gott nur ein Stückchen seiner Kraft ab. Und Nebukadnezar wird wie ein Tier, er verliert seinen Verstand. Und man sperrt ihn aus der menschlichen Gemeinschaft aus. So groß ist Gott, so klein sind wir. Und nochmal an einer anderen Stelle in der Apostelgeschichte, da wird vom König Herodes erzählt. Der König Herodes setzt sich auf seinen Thronstuhl und hält eine Ansprache und das Volk jubelt begeistert und sagt, das ist nicht ein Mensch, das ist Gottes Stimme. Herodes, gefällt das? In dem Augenblick tut es einen kleinen Schlag bloß in der Herzpumpe. Und der Herodes kullert auf dem Boden und es heißt, und sein Fleisch ward gefressen von den Würmern, weil er Gott die Ehre nicht gab. So groß ist des Menschen Herrlichkeit ohne Gott. Ja, wie kann denn das passieren, dass wir Gott vergessen? In der Bibel wird dann immer erzählt, dass nicht bloß der Nebukadnezar und der Herodes, gottlose Leute, so dachten, sondern dass das Volk Gottes in jeder Generation immer und immer wieder kommt dieses Wort, sie vergaßen Gott. Die feierten noch Gottesdienste, die sangen noch die Lieder, aber sie haben die Wirklichkeit des lebendigen Gottes einfach vergessen, so wie man irgendwas vergisst, sein Taschentuch, das aus der Hose rutscht oder irgendwas, wie man Kuli liegen lässt oder sagt, ich habe das eben vergessen, das war mir eben nicht wichtig genug. Und da steht im Jakobusbrief, wer sind wir denn, die wir sprechen, was wir alles morgen tun wollen, unsere Pläne, in die und die Stadt wollen wir gehen, die und die Geschäfte wollen wir machen. Wer sind wir denn? Ein Hauch sind wir. Ein Hauch, so wie man ans Fenster hinhaucht. Und das ist im Nu wieder weg. So ist unser Leben nur ein Hauch, wenn Gott uns seine Gegenwart entzieht. Wendet euch zu mir, aller Welt enden, so werdet ihr gerettet. Gott sucht uns, Gott will uns begegnen. Er will nicht, dass wir ein Hauch sind. Er will unser Leben mit seiner Gegenwart erfüllen. Jetzt möchte ich ein Zweites dazu sagen. Sonst kann uns niemand helfen. Sonst kann uns niemand helfen. Wenn wir Gott begegnen in unserem Leben, dann ist immer das so, dass Gott Licht ist. Licht. Ich bin das Licht der Welt. Auch wenn Sie Bibel lesen, dann ist er uns zuerst Licht. Das heißt, mit einem ganz strahlend hellen Lichtschein beleuchtet er unser Leben. Und wir merken, wir haben viel in unserem Leben vorher gar nicht gesehen. In der Gegenwart Gottes erkennen wir alles ganz neu. Und da passiert es immer wieder, dass wir erst in der Gegenwart Gottes, in seinem Licht, unsere Fehler erkennen. Vielleicht ist das der Grund, dass wir so ferne von Gott leben, dass wir ganz bewusst von Gott davonlaufen, dass wir seine Stimme nicht mehr hören wollen. Wenn wir ferne von Gott sind, da können wir uns wiegen in dieser Überheblichkeit, ich kann alles selber mit meinem Leben verfügen. Und im Licht Gottes erkennen wir, wie wir wirklich versagen, unkeusch sind, lügnerisch, neidisch, selbstsüchtig. Und da erschrecken wir vor unserem Herzen. Und wenn das anfängt, jetzt muss ich von Ihnen reden und ich setze jetzt viele Gespräche, die ich auch mit Ihnen geführt habe, einfach an dieser Stelle fort. Da passiert etwas. Kaum suchen wir einen Gottesdienst auf, kaum fangen wir an, Bibel zu lesen, kommt wieder mit einem riesigen Selbstvertrauen, ich kann das selber meistern. Ich muss mich bloß mühen, ich muss bloß wollen, dann kriege ich das unter meine Füße. Obwohl Sie es doch wissen müssen aus dem Evangelium, dass es niemand je vollbracht hat. Es hat noch kein einziger Mensch gegen den Teufel siegen können, bloß Jesus, der Sohn Gottes. Sonst hat es niemand vollbracht. Und warum wir immer wieder so töricht dorthin verfallen, dass sie meinen, sie könnten ihre Ehekrise selbst bewältigen, sie könnten ihre moralische Krise selber bewältigen, sie könnten mit den Süchten und Trieben ihrem Leben selber fertig werden und dass sie immer wieder sich selber versklaven. Und dann machen sich viele so ein Raster und dann sagen sie, jetzt muss ich bloß ein Stück weit kommen, und dann machen sie sich so Tabellen und dann wollen sie sich durchkämpfen. Wendet euch zu mir, aller Welt enden, so werdet ihr gerettet. Wenn ich vorhin vom Schöpfergott gesprochen habe, so darf ich Ihnen jetzt von der Kraft des Heilandes Jesus sagen. Sie müssen bloß dorthin blicken, auf Jesus blicken, nur das. Ich weiß, wie viele Christen Anstoß nehmen und sagen, du sagst das immer mit einer solchen ärgerlichen Einfachheit. Ich will es sagen. Und ich will dem gegenübersetzen, wie man in unserer Kirche sich um viele andere Dinge sehr sorgfältig müht. Ob die Gottesordnung eingehalten wird, ob das Bäffchen richtig sitzt, ob der Pfarrer anständig angezogen ist. Es gibt viele Dinge, die uns sehr wichtig sind. Ob der Altar richtig steht, ob die Kirchen in der richtigen Weise gebaut werden, ob wir richtig evangelisch sind. Und eins ist noch wichtiger als all das. Ob sie auf Jesus blicken, in der Krise ihres Lebens und sagen, ich schaffe das allein nicht. Wenn sie spüren und wenn Gott das in ihrem Leben einmal in seinem Licht ihnen hell macht, wie die Sünde in ihrem Leben Raum hat, dass sie sagen, ich kann mich selber nicht retten. Und sie müssen nur aufs Kreuz Jesu blicken. Und Jesus guckt sie an und sagt, es ist alles vollbracht. In meinem Opfertod für dich ist die Macht der Sünde gesühnt. Gehe hin mit Frieden. Dir sind deine Sünden vergeben. Ich darf es Ihnen jetzt zusprechen. Wenn Sie auf Jesus blicken, dann ist alles hinweggetan. Und es wird nicht mehr am jüngsten Tag vorgeholt. Was ich bekenne, bereue, hasse und lasse, das ist weggetan. Ich kann gegen nichts ankämpfen, aber ich darf als einer leben, dem die Last vom Rücken weggenommen ist. Wendet euch zu mir, aller Welt enden. Das heißt, guckt doch her, blickt doch her zu mir. Und doch in diesem Wort Wende steht noch viel mehr drin. Dreh dich herum, lass das Alte, geh raus aus diesem eigenen Kämpfen und Ringen und Mühen. Jesus hat selbst das Bild gebraucht. Und das ist so anschaulich, dass man es immer und immer nur wieder da erzählen kann, wie das Volk Israel durch die Wüste wanderte. Es war ja eine ganz schwere Wanderung, wie die Füße wund waren vom langen Marschieren über die spitzen Steine und die Kinder quengelten und kein Wasser war da und die Feinde hinter ihnen her. Und da murrten sie, man versteht das ja, man sagt, das ist alles so eine Last. Und dann schickt Gott in seinem Gericht plötzlich giftige Schlangen. Und die Schlangen kommen aus allen Felsritzen hervor und sie fallen über diese armen Menschen her und die kämpfen einen verzweifelten Kampf und wollen die Schlangen sich vom Leib wegreißen. Da ist eine und hier ist eine und die Todesangst und da kommt schon wieder eine. Und sie waren rundum bloß beschäftigt, diese Schlangen wegzureißen. In dem Augenblick hat Mose eine eherne Schlange aufgerichtet und hat gesagt, wer dorthin blickt, der ist gerettet. Und die Leute sagten gleich, wir müssen bloß zuerst die Schlangen wegkriegen. Wenn wir das geschafft haben, blicken wir dorthin. Das sagt, nein, jetzt müsst ihr blicken, dann werden sie von euch lassen. Und Jesus hat dieses Beispiel gebraucht in Johannes 3 im Gespräch mit Nikodemus und sagte, so ist es. Anders wird keiner gerettet. Anders kommt keiner in seinem Leben klar mit den Nöten, die ihn bedrängen. Und ich will, dass Sie das begreifen, in den Belastungen, die Sie heute bedrücken. Sie müssen auf Jesus blicken, den gekreuzigten Heiland, und wissen, sein Blut ist für Sie vergossen. Er macht Sie frei von allem, was Sie belastet. Alle Knie sollen sich beugen, alle Zungen sollen bekennen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Jesus ist der Sieger in meinem Leben. Ihm will ich gehören. Für alle steht dies offen. Das soll mein letztes sein. Für alle steht dies offen. Aller Welt enden. Aller Welt enden. Wendet euch zu mir, aller Welt enden. Nun müssen Sie ja zugeben, dass die Menschen grundverschieden sind. Stellen Sie mal vor, ein Devisenhändler in der Wall Street, so ein Broker, und ein Buschmann in Afrika. Die haben einen ganz verschiedenen Intelligenzstand. Ein Steinzeitmensch in der Südsee, auf den Osterinseln. Oder ein Professor an einer europäischen Universität. Das sind ganz verschiedene Menschen. Und für uns spielt das ja so eine Rolle. Wie kann ich heute das Evangelium dem modernen Menschen in seinen ganzen Denkschwierigkeiten bewusst machen? Wie kann ich ihm das verkündigen, dass er das begreift und versteht? Da muss ich zuerst Soziologie studieren, Philosophie und Psychologie, und da muss ich überhaupt zuhören, Dialog eintreten. Ist alles richtig. Und trotzdem ist so, aller Welt enden. Wenden sich zu dem geoffenbarten dreieinigen Gott hin und werden gerettet. Und Sie können in der Missionsgeschichte überall das sehen. Warum? Weil Gott, der Heilige Geist, unmittelbar in das Gewissen der Menschen hineinredet. Menschen Glauben schenkt und möglich macht. Ich habe versucht, heute im Dreieinigkeitsfest in diesem Wort Ihnen zu sagen, wie wichtig das ist, dass wir die Größe des Herrn, des Schöpfers erkennen. Er ist allein der Heiland, der mich befreit. Sein Geist schenkt mir Glauben und schafft das Verstehen. Er nimmt den Riegel weg, der immer blockiert, und gibt mir den Blick frei, dass ich ihn erkennen kann. Und dann kann ich auf einmal im Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs meinen Heiland erkennen, meinen Erlöser. Wir haben am Anfang von der Krise unserer Zeit gesprochen, von der Mutlosigkeit, von den Ängsten, von der Resignation. Wissen Sie, dass Sie jetzt diesen ewigen Gott aufnehmen dürfen? Er will in Ihrem Leben Wohnung machen, er will Sie erfüllen, er will durch Sie hindurch wirken und er will Großes durch Sie tun. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Können Sie so sagen, mein Herr, mein Gott, mein Heiland, mein Erlöser, in der großen Freude, dass Sie sagen, ich bin ewig geborgen, ich habe Heim gefunden zu meinem Gott. Er will heute bei uns einkehren. Amen. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Die Verse sind alle so schön vom Lied 269. Wir wollen nur einige ausgewählte Verse singen von diesem Felsengrund, auf dem wir stehen, wenn wir uns hinwenden. Zuerst die Verse 2 und 3 und dann die Verse 6 und 9.
Thank you.
Wir dürfen mit Gott reden im Gebet. Du großer, ewiger Gott, unser lieber himmlischer Vater, es tut uns leid, dass wir dich so oft vergessen. Vor den Schwierigkeiten, Problemen und Nöten unseres Lebens. Und erst unter deinem Wort erkennen wir, dass das die Ursache aller Schwierigkeiten ist, dass wir dich auf die Seite gedrückt haben, dass wir nicht mehr an dich glauben, dir vertrauen und dein Wort hören. Herr, vergib uns, wo wir dir ungehorsam gewesen sind. Und wir wollen jetzt kommen, auch in welcher Lage wir sind, unwürdig, voller Schuld, und wollen auf dich blicken, uns zu dir hinwenden und dir danken, dass du vollkommene Befreiung schenkst, dass du eine Vergebung schaffst, die gültig ist, dass dein Blut alles gut macht, was an uns verkehrt ist, und dass du der Sieger in unserem Leben sein willst, dass wir das nicht bloß sagen, sondern dass du das umsetzt, auch in den kommenden Tagen und Wochen. Und wir dürfen im Vertrauen auf deine Gegenwart, auf deine Kraft leben und fröhlich hoffen. Wir wollen jetzt besonders für die Angefochtenen, für die Leidenden bitten, für die Kranken, Schwermütigen, für die Sterbenden. Wir bitten dich auch für unser Volk, für die Jugend, für die Menschen, die keinen Lebensinhalt mehr haben, für die, die unser Volk regieren, für die Verantwortlichen, aber auch für unsere Kirche, für alle, die dein Wort verkündigen, für die Jugendarbeit, dass du dort Menschen in deinen Dienst nimmst und berufst, die von dir reden, die dein herrliches Evangelium, das allein alle Not wenden kann, verkündigen. Wir sei Lob und Dank dafür, dass du auch in unseren Tagen dein Reich baust, unter allen Nationen und Völkern und Sprachen, auch bei uns. Tu es auch in unserer Stadt, in unserer Gemeinde und in unserem Leben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Ich habe noch einiges bekannt zu geben. Heute Mittag darf ich in der IGA den Gottesdienst in der Wartberg-Mulde halten um 15.30 Uhr. Falls jemand da ist, ist mir das eine Stärkung, oder wenn jemand auch in der Fürbitte dran denkt. Morgen Abend um 19 Uhr haben wir einen Mitarbeiterabend. Das ist was ganz Wichtiges, wo wir einfach zusammenkommen, wer sich zu den Mitarbeitern rechnet, zu den Verantwortlichen, die irgendwo in der Gemeinde mithelfen, Mitverantwortung tragen, ob im Besuchsdienst oder beim Begrüßungsdienst oder wo auch immer, beim Kassettenkopieren. Wir freuen uns, dass Pfarrer Bodo Schulz, der ja in Südamerika und in Württemberg ganz eigentümlich lebendige Gemeinde gebaut hat, eine ganz unwahrscheinlich besonderen Weise, uns zuerst ein Einführungsreferat gibt, dann wollen wir alle Termine auch miteinander koordinieren und manches besprechen, was gerade dran ist. Morgen um 19 Uhr im großen Saal. Am Dienstag ist Bibeltraining, wie immer. Und am Donnerstag ist die Hofacker-Konferenz in der Liederhalle. Ich freue mich auf diesen Tag. Jesus dynamisch leben. Horst Marquardt wird da sein, Dr. Gerhard Meyer. Dann Kurt Schäfer, der Diakonissenpfarrer aus Wuppertal, der so eindrücklich spricht, schon vor Jahren in der Liederhalle und so ein wunderbares Bibelreferat gehalten hat. Und noch ein vierter, Karl Albitz, der Leiter von St. Krishona bei Basel. Ich möchte Sie dazu einladen, da liegen noch Programme hinten, aus, dass sie die mitnehmen, auch eventuell andere Christen darauf aufmerksam machen. Da geht es darum, dass wir einfach in das Bibelwort hineinfinden, diesmal in den Philipperbrief. Ich habe mit den Gastronomen telefoniert und das ist sehr kompliziert. Das ist jetzt im Hegelsaal wieder ganz anders. Der sagt, er macht die Bar auf. Sagt, unsere Leute brauchen keine Bar, die brauchen eine Maultasche. Ja, dann gibt es einen Snack. Dann sage ich, ich will keinen Snack. Also ich rate Ihnen, bringen Sie Ihre Thermoskanne mit und Ihr Vesperbrot im Umhängbeutel und dann sind Sie all das los. Ich fürchte, dass das ein heilloses Anstehen gibt und am Ende geht alles aus. Aber ich möchte den Herrn Gastronomen nicht beleidigen. Ich will das nur hier in diesem überschaubaren Kreis sagen und tragen Sie es nicht hinaus, weil wir niemand wehtun wollen. Noch ein letztes. Wir haben ja hier immer wieder eine breite Palette von Diensten, die wir mittragen. Ich möchte Ihnen danken für Ihre Liebe, mit der Sie auch so viel Opfer geben. Eine Arbeit, die mir sehr am Herzen liegt, ist die Arbeit des Albrecht-Bengel-Hauses in Tübingen. Ich muss immer wieder zurückdenken, wie das vor Jahren gegründet wurde in einem ganz kleinen Kreis. Wir haben nie gedacht, dass es einmal so ein schönes Unternehmen wird. Und da sind eine ganze Reihe Theologen herausgewachsen, junge Theologen, die Jesus lieb haben, die das Wort der Bibel lieb haben. Und wir danken den Studienleitern, die dort Dienst tun, dass sie das alles machen. Es ist ja etwas Wunderbares, dass das Albrecht-Bengel-Haus immer nur über freie Spenden läuft. Es liegt ein ganz besonderer Segen darauf, weil dahinter die Fürbitte steht. Und das braucht das Albrecht-Bengel-Haus. Und ich bin Ihnen dankbar auch für alles Mittragen, wenn wir heute das für diese Arbeit geben, dass die weiter so geschehen kann, dass in unserer Kirche die Stimme des biblischen Evangeliums erklingen kann. Ganz herzlichen Dank auch für Ihr treues Mittragen. Hinten liegen noch einige Freundesbriefe. Sie sehen das ja an der Auslage, was Sie da noch interessiert. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.